Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Bauchkrämpfe, Durchfall, Appetitlosigkeit. Etwa 650.000 Menschen in Deutschland leiden an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und die Tendenz ist steigend. Wie erkenne ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und was hilft dagegen? Welchen Einfluss hat diese Erkrankung auf Zeugungsfähigkeit und Schwangerschaft? Und wann kann sie sogar lebensbedrohlich werden? Diese und viele weitere meiner Fragen beantwortet Professor Dr. Nils Hohmann. Er ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 und ärztlicher Direktor am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, Professor Hohmann.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Professor Hohmann, vielleicht erstmal zur Definition. Welche chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gibt es denn? Wie unterteilt man die?
Also es gibt im Grunde genommen zwei Erkrankungen, die zu dieser Familie gehören im Wesentlichen. Das eine ist die Colitis ulcerosa und das andere ist der Morbus Crohn. Kann man vielleicht gleich auch erklären, Colitis heißt auf lateinisch Entzündung des Dickdarms und das ist, glaube ich, auch schon das wesentliche Unterscheidungskriterium, dass halt diese Erkrankung sich ausschließlich auf den Dickdarm beschränkt, dass also auch letztendlich nie ein Springen auf andere Darmabteilungen gesehen wird. Und der Morbus Crohn ist eine Erkrankung, die letztendlich im gesamten Verdauungstrakt auftreten kann. Die häufigste Stelle beim Morbus Crohn ist der Übergangsbereich zwischen Dünn- und Dickdarm. Aber er kann letztendlich überall auftreten, sogar im Magen. Und manchmal, so in ungefähr 5% der Fälle, kann man das nicht hundertprozentig unterscheiden. Und wenn Mediziner was nicht unterscheiden können und schlau wirken wollen, dann nehmen sie einen lateinischen Namen. Das nennt man dann Colitis indeterminata, also nicht festlegbar. Das trifft auf, wie gesagt, so ungefähr 5% zu, wo man nicht genau weiß, welche dieser beiden Erkrankungen es ist.
Morbus Crohn ist, glaube ich, so in der Bevölkerung und umgangssprachlich schon die bekanntere Erkrankung, oder?
Das kann sein, vielleicht vom griffigen Namen. Das leitet sich halt auch her. Man muss sagen, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist, glaube ich, in den 30er Jahren ein amerikanischer Magen-Darm-Spezialist das erstmalig beschrieben hat und erst im weiteren Verlauf hat man dann gelernt, das zu differenzieren und manche Erkrankungen haben halt einen Eigennamen und Morbus Crohn trägt halt den Namen dieses Arztes. Letztendlich ist aber die Häufigkeit ungefähr pari verteilt auf diese beiden Erkrankungen.
Okay. Was sind denn typische Anzeichen für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung? Gibt es solche?
Ja, schon. Ich meine, es leitet sich auch im Wesentlichen ja schon mal vom Namen her. Chronisch heißt halt einfach, dass, also jeder von uns hat ja mal einen Magen-Darm-Infekt gehabt. Und chronisch heißt halt, wenn diese Symptome, die man vom ganz gewöhnlichen Magen-Darm-Infekt kennt, länger als 4 Wochen bestehen. Und entzündlich heißt halt eine Entzündung. Ich denke, jeder hat mal so eine, oder einige haben halt schon zum Beispiel eine Salmonellenvergiftung mal durchgemacht. Und die Klinik ist dann unterschiedlich zwischen diesen beiden Erkrankungen. Also bei der Colitis ulcerosa ist zum Beispiel Durchfall, oft blutiger Durchfall, ein Kardinalsymptom, der halt länger als 4 Wochen besteht. Es liegt halt daran, dass halt die normale Funktion des Dickdarms in dem Eindicken des Stuhls besteht. Und wenn diese Funktion nicht adäquat wahrgenommen werden kann, dann kommt es halt einfach zu Durchfall. Und die Entzündung wirkt sich dann halt in Blut aus und das merkt man halt, sieht man auch. Und bei Morbus Crohn ist es nicht ganz so ganz klar, weil, wie gesagt, es an verschiedenen Stellen vorkommen kann. Durchfall als Symptom ist hier zwar auch möglich, aber nicht ganz so häufig. Und da hier der häufigste Erkrankungsort der Übergangsbereich zwischen Dünn- und Dickdarm ist, also es ist halt genau der Bereich, das heißt oft eher Schmerzen, oft im rechten Unterbauch, wird auch manchmal dann mit einem Blinddarmentzündung verwechselt am Anfang und ist so in meinen Augen manchmal etwas unspezifischer und dadurch etwas vielleicht schwieriger drauf zu kommen, dass hier eine chronische Erkrankung vorliegt.
Aber schon in diesen Fällen oder in beiden Fällen etwas, was halt über einen längeren Zeitraum auch anhält. Also wenn ich mal Magenprobleme oder Magen-Darm-Probleme habe, Durchfall habe, ist das nicht immer sofort ein Zeichen, dass das was Chronisches sein kann.
Da haben Sie was sehr Wahres gesprochen. Also wir haben ganz früher, als ich noch jung war, immer gelernt, dass es sehr lange dauert, bis zu 3-4 Jahre, dass man die Erkrankung diagnostiziert, weil das irgendwie unklar war und man, ich glaube, auch die Darmspiegelung nicht ganz so schnell verfügbar war. Heute haben wir es manchmal gerade umgekehrt, dass halt schon relativ früh bei Symptomen dann halt eine Diagnostik eingeleitet wird, wo wir dann halt sagen, zum Beispiel eine Darmspiegelung macht dann erst Sinn, wenn die Beschwerden, wie gesagt, deutlich länger als 4 Wochen bestehen. Also jetzt, so wie Sie es sagen, wenn man jetzt mal einen Magen-Darm-Infekt hat mit Durchfall und Blut und das ist jetzt gerade mal 5-6 Tage her, würden wir einfach erstmal eine normale Diagnostik machen, um eine klassisch entzündliche, das heißt infektiöse Darmerkrankung auszuschließen und auf keinen Fall zum Beispiel eine Darmspiegelung machen.
Ja, nun stellt sich ja wie bei allen Erkrankungen eigentlich auch immer schnell die Frage nach den Ursachen. Gibt es da ein paar spezifische, die man nennen kann? Welche Rolle spielt die Genetik, vielleicht auch das Rauchen, was ja bei vielen Erkrankungen eine Rolle spielt, Ernährung, womöglich Hygiene, Zusammensetzung der Darmflora, da gibt es ja so ein paar Punkte, die man in diesem Zusammenhang immer findet. Was sind da für aus Ihrer Sicht so typische Ursachen? Gibt es die?
Ja, wäre traurig, wenn nur ich eine Sicht hätte. Also es ist tatsächlich so, die bisschen frustrierende Antwort ist, dass nach auch vielen, vielen Jahrzehnten der Grundlagenforschung so ein Auslöser oder ein klarer Entstehungsmechanismus immer noch nicht definiert ist. Was Sie so ein bisschen aufgelistet haben, sind ja unterschiedliche Risikofaktoren, die das Risiko etwas erhöhen. Ich finde das immer so ein ganz schönes Bild, wenn man das mal mit einem Rheuma vergleicht. Also das Rheuma ist ja zum Beispiel eine Erkrankung, wo sich unser eigenes Immunsystem, was ja eine wichtige Funktion hat, nicht gegen irgendwelche bakterielle oder viralen Erreger richtet, sondern gegen den eigenen Körper, im Falle des Rheumas halt gegen die Gelenke. Und so ist es halt bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dass sich unser Immunsystem gegen den eigenen Darm richtet. Warum er das tut, ist nicht ganz klar. Man muss sich halt nur die Kompliziertheit eines Immunsystems im Darm vor Augen führen. Wir haben ja diesen Effekt, dass im Magen-Darm-Trakt wir, ich sag mal, gut von böse unterscheiden müssen. Es gibt Bakterien, die sind für uns sinnvoll, die muss das Immunsystem akzeptieren. Es gibt aber halt, wie gesagt, Salmonellen hatte ich gerade genannt, auch Bakterien, die muss es bekämpfen. Und genau dasselbe gilt auch für Eiweiße. Sachen, die uns schädlich sind, muss das Immunsystem bekämpfen, andere muss es tolerieren, sonst könnten wir keine Nahrung zunehmen. Und das nennt man einen Lernprozess des Immunsystems, die sogenannte orale Toleranz. Ne? Also was ist gut, was ist schlecht. Und dieser Mechanismus scheint dort gestört zu sein. Und es gibt halt auch so ein ganz, ganz uraltes, archaisches Abwehrsystem. Das haben schon Tiere, teilweise auch im Pflanzenreich. Das sind so ganz unspezifische antimikrobielle Peptide, die so eine Art Schutzschirm des Darms darstellen. Und ein Erklärungsmodell ist, dass es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verletzen dieses Schutzschirms kommt. Bei der Colitis ulcerosa zum Beispiel, dass sich die Zusammensetzung des Schleims in einem Dickdarm verändert. Und dadurch können ganz normale Bakterien etwas tiefer an die Darmschleimhaut herankommen, teilweise auch in sie eindringen. Und das wiederum löst eine Entzündungskaskade aus, was ja primär auch richtig ist. Bakterien sollen nicht in den Darm rein, aber die stoppt dann halt nicht. Ne? Also so wie wir jetzt, sagen wir mal, gutes Beispiel wieder die Salmonellen, da ist ja diese Entzündung sinnvoll. Der Körper wehrt sich dagegen, schmeißt sozusagen das Bakterium durch den Durchfall raus und will es aus dem Körper weghaben. Und wenn das weg ist, hört die Entzündung auf. Und das ist bei diesen Erkrankungen halt nicht der Fall. Das chronifiziert, das Immunsystem spielt auf Deutsch verrückt. Und dass das so der wesentliche krankmachende Mechanismus ist, ist eigentlich indirekt dadurch bewiesen, dass fast alle Medikamente, die wir einsetzen, dieses Immunsystem an bestimmten Stellen oder bestimmte Botenstoffe des Immunsystems halt stoppen und dadurch die Erkrankung dann zum Stillstand kommt. Zur Frage der Genetik, also ist es vererbbar, muss man sagen, wir haben eine gewisse familiäre Häufigkeit und gerade bei Morbus Crohn ist so bei 2-3% tatsächlich auch eine bestimmte genetische Veränderung bemerkbar, die zum Beispiel dazu führt, dass ein so ein intermikrobielles Peptid im Übergang Dünndarm-Dickdarm nicht ausgeschüttet wird. Das ist aber, wie gesagt, sehr selten und da die Konsequenz gering ist, also ich sag mal so, was hat man davon, wenn man das vorher weiß? Mhm. Und es auch keine spezifische Therapie gibt, ist das nicht wirklich sinnvoll, das zu testen, es sei denn, man hat jetzt so eine Familie, wo das vom Großvater bis zum Enkelkind bei fast allen Familienmitgliedern ist. Und insofern gibt es da wahrscheinlich mehrere Gene, die eine Rolle spielen, weil wir wissen, dass es eine gewisse familiäre Häufung gibt. Mhm. Das andere, wenn ich das noch sagen darf, was Sie angesprochen haben, Ernährung, Hygiene und Rauchen. Das ist ein bisschen schwierig. Also die Ernährung wurde, glaube ich, immer sehr, sehr hoch gehalten. Und es wird, glaube ich, auch deutlich überschätzt. Es gibt also keine schützende Ernährung, die man da durchführen kann. Das ist können wir nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Also es gibt jetzt keine bestimmte Diät, die einen davor schützen würde, das nicht zu bekommen. Man weiß schon, dass so eine entzündungsreiche Diät mit viel rotem Fleisch und oder andersrum, was besser sein soll, ist viel Gemüse und Obst, also aufgrund des, was wir sowieso schon alle machen sollten. Mhm. Aber wenn Sie nur Junkfood essen und Sie haben ein Glück, kriegen Sie das logischerweise auch nicht. Also ist nicht
verhindert. Dafür aber andere Erkrankungen dann, womöglich.
Ja, dafür andere Erkrankungen, genau. Was das Rauchen anbetrifft, ist es interessanterweise, auch wenn die Erkrankungen viele Parallelen aufweisen, gerade in der Therapie, ist es interessanterweise so, dass bei der Colitis ulcerosa, das traut man sich kaum zu sagen, Rauchen sogar ein klein wenig schützend zu sein scheint. Das sollte ich, am besten streichen Sie das wieder.
Das habe ich auch noch nie gehört in unserem Podcast, dass das ein Arzt sagt.
Ja, der Effekt ist auch so marginal, dass es als Therapeutikum vollkommen unsinnig ist. Mhm. Das hat man nur bei vielen Studien rausgefunden und wiederum ganz im Gegensatz dazu ist es beim Morbus Crohn eine richtige Katastrophe, ein extrem starker Risikofaktor und vor allen Dingen für einen sehr unangenehmen Verlauf mitverantwortlich der sogenannten Fistelbildung. Also wenn sich die Entzündung durch den Darm durchbohrt, was wenn die Entzündung an bestimmten Stellen auftritt, man denkt nur an den Enddarm, dann halt auch zu ganz furchtbar blöden Komplikationen führen kann, Abszessen und Ähnlichem. Also Morbus Crohn-Patienten müssen aufhören zu rauchen. Das ist immer so das Erste, die Fragen. Meine Patienten fragen mich dann, was sie tun können. Gerade Ernährung, ne, ist immer die erste Frage. Und das Einzige, was man wirklich sagen muss, ist, dass das Rauchen sofort gestoppt werden muss. Mhm. Und Hygiene ist jetzt eher wichtig, sagen wir mal so, wenn man sich mal weltweit anschaut, wie die Verteilung dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung ist, so sehen wir ein deutliches Übergewicht in den westlichen,
Industrienationen
mit einem sehr hohen Hygienestandard, während es zum Beispiel in Regionen von Zentralafrika eher selten ist. Und es gibt tatsächlich Assoziationen, dass wenn sie das so viele Wurminfektionen durchmacht, was bei uns ja eigentlich nur noch in der Nachkriegszeit oder vorher eine Rolle gespielt hat, dann scheint das sogar schützend zu sein. Also eine übertriebene Hygiene ist vielleicht ein Risikofaktor, der auch unter anderem erklärt, warum diese Erkrankungen eher zunehmend sind und auch bei jüngeren Leuten auftreten.
Da wollte ich gerade auch drauf kommen, wieso die Altersverteilung ist. Aber ich finde das interessant, was Sie sagen, weil man stellt ja irgendwie schon fest, dass wir, oder man beobachtet es auch, ich habe selber Kinder, war viel auf Spielplätzen, nach dem Motto, ne, mein Kind hat Sand angefasst, das muss ich jetzt erstmal die Hände desinfizieren. Also es gehört auch dazu, dass man auch gerade als eher in jungen Jahren, als Baby oder dann Kleinkind, mit solchen Bakterien oder Schmutz und Dreck ja auch in Berührung kommt, damit das Immunsystem das einfach auch lernt, das Ganze, oder? Ist das so ein Appell, kann man das sagen?
Ja, soll ruhig mal den Sand auch in den Mund stecken.
Auch mal ruhig ein bisschen essen.
Ja. Ja, nee, das ist tatsächlich einer der wahrscheinlich wesentlichsten Faktoren. Und was halt auch so, das ist ja das vielleicht, warum das auch so faszinierend ist mit dem Erklärungsmodell, dieses Lernen des Immunsystems. Ne? Das ist wie bei jedem Lernen, sie müssen halt auch Lernstoff haben. Und wenn das Immunsystem von vielen diesen Sachen abgehalten wird zu lernen, ist das ein Risikofaktor. Insofern ist tatsächlich eine übertriebene Hygiene auch ein Risikofaktor.
Mhm. Okay. Sie haben es angesprochen, in jungen Jahren. Ab wann kann man denn eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bekommen? Wo ist da die Altersspanne? Wann setzt das gehäuft ein? Gibt es da Studien zu?
Ja, also das ist relativ gut definiert, dass es so zwei Altersgipfel gibt. Und der wesentlichste Altersgipfel ist halt im Jugendliche bis junge Erwachsene, so 15 bis 35, da ist das häufigste Neuerkrankungsalter. Und dann gibt es interessanterweise noch so einen kleinen Zipfel beim älteren Patienten, der ist nicht so ganz verstanden. Aber
von welchem Alter reden wir da? Ja,
tatsächlich so um die 70 gibt es dann auch manchmal so einen Peak, der dann, also 70-Jährige haben rein statistisch gesehen häufiger ein Risiko, daran neu zu erkranken als 50-Jährige. Aber dieser Gipfel ist nicht wirklich jetzt ein Gipfel, das ist ein Hügelchen. Also der wesentliche Erkrankungsalter ist in dem Alter und insofern 15 ist jetzt auch kein Cut. Also wir sehen auch schon wirklich Kinder, die da sehr noch vor 15 halt an dieser chronischen entzündlichen Darmerkrankung leiden. Also, gerade in Wolfsburg haben wir ja eine ganz, ganz hervorragende Kinderklinik von Frau Professor Bauer geleitet und ich bin da immer wieder fasziniert, weil Kinder haben ja häufig Bauchschmerzen, dass die das sehr gut schaffen zu determinieren, festzustellen, hoppla, hier ist jetzt doch was nicht in Ordnung und diagnostizieren wir schon häufiger halt auch im Alter unter 15 Jahren diese chronisch entzündlichen.
Und da wird auch eine zunehmende Häufigkeit tatsächlich festgestellt, kann man das sagen?
Ja, also die Erkrankung per se ist leider leicht zunehmend und der Altteil, das ist in jüngeren Auftritt, nimmt auch leicht zu, sowohl als auch.
Okay, ja, kommen wir doch mal dazu, wenn Sie einen Patienten oder eine Patientin haben, wo der Verdacht besteht, dass sie oder er daran erkrankt ist. Wie gehen Sie da bei der Diagnose vor?
Also wir hatten ja schon so ein bisschen einen Unterschied zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn gesprochen. Und gerade um diese Unterscheidung festzumachen, muss man halt sich mehr oder weniger den gesamten Magen-Darm-Trakt angucken. Das heißt, die primäre Untersuchung ist dann halt eine Darmspiegelung. Und da kann es halt, ich sag mal, wenn die Entzündung ganz unten im Enddarm anfängt und dann nach 20 Zentimeter aufhört, dann ist es eigentlich schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es chronisch ist, eine Colitis ulcerosa. Trotzdem würden wir immer noch auf jeden Fall eine Magenspiegelung machen, um das halt auszuschließen, dass es ein Morbus Crohn ist, weil der, wie gesagt, auch den Magen mit befallen kann. Und wenn es jetzt gerade umgekehrt ist, dass man die Entzündung im Übergangsbereich Dünndarm-Dickdarm sieht, im sogenannten terminalen Ilium, das ist der letzte Abschnitt des Dünndarms, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Morbus Crohn sehr hoch und dann ist es unerlässlich, dass man auch eine Diagnostik des Dünndarms macht. Also der Dünndarm hat ja so 4-5 Meter und den kann man jetzt nicht mit dem Endoskop untersuchen, da werden wir primär eine radiologische, also Röntgen ist verkehrt, weil wir machen dann in dem Fall eine Kernspintomographie. Gerade weil es ja junge Leute sind und man keine Strahlenbelastung will. Im Einzelfall wird man dann auch noch einen Ultraschall machen. Wenn es ein bisschen unklar ist, gehört auch immer die normale Diagnostik dazu, ob es sich um eine Infektion handelt. Also eigentlich sollte man wie gesagt, diese Diagnostik erst machen, wenn die Symptomatik mindestens 4-6 Wochen besteht, meistens sogar noch länger. Und man kann dann halt auch eine Blutuntersuchung, um die Entzündung festzustellen und zum Beispiel sowohl zur Diagnose als auch zum Verlauf, machen wir dann eine Stuhlprobe, wo wir ein Entzündungseiweiß, das sogenannte Calprotectin, im Stuhlgang untersuchen.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen, Blutbild wird gemacht, Stuhlprobe haben Sie gesagt. Genau. MRT, Ultraschall sind auch solche.
Genau. Und Magen- und Darmspiegelung.
Und Magen-Darmspiegelung.
Das war's.
Da werden dann auch Gewebeproben entnommen und untersucht, gegebenenfalls.
Genau. Also, das ist halt das Interessante an diesen Erkrankungen ist, dass es nicht so ist wie jetzt, was weiß ich, Krebs. Man nimmt eine Gewebeprobe und das ist bösartig, ist, dass das die Diagnose dann oft so ein Blumenstrauß an Befunden ist, der letztendlich dann bewertet wird und dann sagt man, das ist das. Ne? Also zum Beispiel ist es für den Pathologen, also der Pathologe ist derjenige, der die feingeweblichen Untersuchungen macht, jetzt nicht immer ganz klar zu sagen, diese Entzündung ist jetzt durch ein Bakterium hervorgerufen oder es ist eine Colitis ulcerosa. Gerade da ist die Abgrenzung schwierig. Während zum Beispiel beim Morbus Crohn gibt es feingeweblich ganz charakteristische Entzündungsparameter. Manchmal, das sind sogenannte Granulome, die aber auch ganz selten mal bei der Tuberkulose vorkommt. Aber wenn dann die Entzündung bestätigt und das vom Bild und von der Untersuchung und von auch der Vorgeschichte passt, dann stellt sich die Diagnose. Das heißt, die Proben sind ein Baustein, um die Diagnose letztendlich zu sichern.
Wie geht es denn weiter, wenn Sie eine gesicherte Diagnose haben, um welche chronisch entzündliche Darmerkrankung es sich handelt? Wie geht es dann weiter? Das erste Mittel der Wahl, vermute ich, sind dann Medikamente, oder?
Genau, also das ist halt, also jein, ne? Man muss sagen, ich glaube, wir wollen und sollten vielleicht nicht ganz viel über Kinder reden, aber wenn jetzt zum Beispiel Kinder betroffen. Es kommt also auf vielerlei Dinge drauf an, wie stark ist dieser, was wir Schub nennen, also die Beschwerdesymptomatik, wie ist das Verteilungsmuster. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Entzündung bei der Colitis ulcerosa, also der Entzündung des Dickdarms haben, die nur die letzten, sage ich mal, 10 Zentimeter betrifft, was wir dann medizinisch eine Entzündung des Enddarms, eine Proktitis nennen, und das ist jetzt in Anführungsstrichen nicht sehr ausgeprägt, dann kann man ganz milde entzündungshemmende Zäpfchen nehmen. Ist genau derselbe Befall etwas weiter höher, dann wird man halt zum Beispiel sowas wie einen Einlauf oder einen Schaum nehmen, also auch eine lokale Therapie, also etwas, was man durch den Enddarm einführt. Und wenn diese Entzündung den gesamten Dickdarm betrifft, aber auch milde ist, dann kann man das ergänzen oder ausschließlich mit so einem entzündungshemmenden Granulat, was den Inhaltsstoff Mesazalin beinhaltet, geben. Mhm. Bei allen, sage ich mal, schweren Entzündungen, ne, die Symptomatik ist sehr ausgeprägt. Der Patient hat hohe Entzündungswerte, bis zu 20 Durchfälle am Tag. Der Darm ist schon fast dicht, weil er so stark entzündet ist. Ist das gute alte Cortison das Mittel der Wahl, ne, das, um diesen Schub akut zu behandeln. Das ist auch immer noch so. Und da ist es halt so, dass wir zum Beispiel Cortison bei Kindern sehr, sehr ungern einsetzen, weil das halt das Wachstum hemmt, als starkes Hormon dort so viele unerwünschte Nebenwirkungen hat. Und das ist eine der ganz, ganz seltenen Indikationen, wo man tatsächlich eine sogenannte Ernährungstherapie machen kann. Das klingt jetzt irgendwie ganz harmlos, ist aber eigentlich ziemlich gruselig, weil das in der Regel nur durch eine Sonde durchzuführende Sondenkost ist, die kann man auch nicht so essen, so eklig ist die. Und dann kann man halt tatsächlich dadurch die Erkrankung bei Kindern auch noch effektiv behandeln. Aber sonst habe ich vielleicht ein bisschen kompliziert behandelt. Wenn der simpel formuliert, wenn die Entzündung milde ist, kann man einen milden Entzündungshemmer nehmen. Wenn sie stark ist, wird man den primär mit Cortison behandeln.
Und können die Patienten dann darauf hoffen, auch die, die vielleicht immer wieder Schübe haben oder damit zu tun haben, dass sie diese Medikamente zwischendrin auch absetzen können? Oder muss man die vielleicht dann auch sein Leben lang nehmen oder wirklich nur, wenn es akut ist?
Da wird es dann sehr differenziert. Ne? Also wir unterscheiden zum Beispiel, bei der Colitis ulcerosa ist ganz klar, dass wenn man die Diagnose gesichert hat und einen Schub dann erfolgreich behandelt hat, dass es absolut sinnvoll und unerlässlich ist, eine sogenannte remissionserhaltende Therapie einzuleiten. Das heißt, eine medikamentöse Therapie, die dafür sorgt, dass der Schub nicht wiederkommt. Das macht man bei jedem. Bisschen fraglich ist, wie lange, ne? Also ob das jetzt ein Leben lang ist, wenn jetzt ein Patient da kommt, der erste Schub war relativ mild, wir machen diese erhaltende Therapie, die in diesem milden Entzündungshemmer besteht, die wirklich auch komplett nebenwirkungsarm ist, also ganz frei nicht, aber eigentlich doch, dann macht man das für mehrere Jahre und dann kann man es mal versuchen abzusetzen. Wenn das bei Morbus Crohn so ist, da ist die Datenlage ein bisschen schwieriger. Da wird man in der Tat, wenn man den Schub erstmal erfolgreich behandelt hat, erstmal abwarten, was passiert. Weil da die Datenlage für dieses milde entzündungshemmende Präparat eher schlecht ist. Und dann kommt es halt einfach drauf an, wenn dann rasch ein Schub wiederkommt oder der Schub auf Cortison nicht so richtig gut anspricht oder wenn man das Cortison langsam ausschleicht, es wieder losgeht, dann kommen halt, ich sag mal, die stärkeren Medikamente zum Einsatz. Und das gilt halt auch für die Colitis ulcerosa, wenn der Schub dann mit den milden Medikamenten nicht zu bremsen ist oder unter dem Absetzen des Cortisons oder beim Reduzieren schon wieder ein erneuter Schub auftritt, dann machen wir eine sogenannte Basistherapie. Das sind dann im Grunde genommen vergleichbar wie zum Rheuma. Entweder Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, also suppressive Therapie, oder das Immunsystem beeinflussen. Das sind dann oft biologische Medikamente, die ganz spezifisch ein bestimmtes Entzündungseiweiß ausschalten. Mhm. Und da muss man sagen, das ist die gute Nachricht, da hat sich wahnsinnig viel getan. Also es gibt nur noch ganz, ganz wenige Patienten, die man mit diesen Medikamenten nicht quasi praktisch nebenwirkungsarm gut behandeln kann.
Das klang auch gerade so, wie Sie es geschildert haben. Das hätte ich jetzt auch nochmal nachgefragt. Also da steht Ihnen schon eine Palette an sehr gezielt wirksamen Medikamenten auch zur Verfügung, die Sie einsetzen können und wo man vielleicht auch nicht viel experimentieren muss. Da ist die Medizin schon so weit, dass sie da ziemlich gezielt ansetzen kann in jedem Einzelfall.
Ein klares Jein. Also Man kann sehr gut therapieren. Hm. Das Problem ist dieses gezielt. Also das klingt immer sehr spezifisch, wenn ich jetzt mal einen Namen nennen darf, gibt es so ein Entzündungseiweiß, das heißt Tumornekrosefaktor. Und es ist aber am Ende des Tages Versuch und Irrtum. Also es gibt kein einziges Medikament, wo man eine hundertprozentige Gewährleistung hat, dass es bei diesen Patienten wirkt. Hm. Wir reden da immer von einer Ansprechrate, die so eigentlich maximal 2/3 beträgt, je nachdem, welches Medikament und welche Studie man sich anschaut. Das heißt, 1/3 profitiert halt nicht davon. Und das Blöde daran ist, dass wir es wirklich nur durch Ausprobieren herausfinden. Hm. Man kann, das heißt, man wird diese Medikamente ganz simpel nach der Zulassung, also in welchem Stadium ist es erlaubt, aber auch nach dem, ja, nach dem Verteilungsmuster, dem Schweregrad und natürlich auch nach dem Patientenwunsch richten. Ich werde jetzt kein Medikament einsetzen, wo ich zum Beispiel gerade einer jungen Frau sagen kann, du darfst jetzt aber nicht die nächsten Jahre schwanger werden, weil die Datenlage dafür zu schlecht ist, dass du das unter dem Medikament schwanger werden solltest.
Mhm. Kommen wir gleich noch zu dem Punkt. Mhm. Nebenwirkungen der Medikamente, haben Sie gerade gesagt, sind nicht so schwerwiegend, sondern vielleicht auch in manchen Fällen ganz gut verträglich? Auch ein klares Jein.
Auch ein klares Jein, ja. Also es ist halt einfach so, dass diese milden Medikamente, also der Name Mesazalin, Colitis ulcerosa, also da habe ich wirklich noch nie erlebt, dass irgendeiner eine relevante Nebenwirkung hat. Bei all den vorhergenannten Medikamenten, die haben schon Nebenwirkungen. Also das wäre jetzt wirklich ein Schönreden. Man kann es vielleicht so ganz vereinfacht ausdrücken, all diesen Medikamenten ist ja gemeinsam, dass wir in irgendeiner Form das Immunsystem leicht unterdrücken. Und unser Immunsystem ist wichtig. Und wir brauchen es ja, für viele Erkrankungen zu bekämpfen. Und ganz generell muss man sagen, dass praktisch all diese Medikamente ein leicht erhöhtes Risiko für andere Infektionen dadurch bedingen. Und das ist zum Beispiel so, dass wir bei all diesen Medikamenten vorher ausschließen müssen, ob der Patient zum Beispiel eine latente Tuberkulose hat, eine nicht erkannte HIV-Erkrankung, eine nicht erkannte virale Hepatitis. Für diese Patienten wäre das ein Desaster, wenn ich das Medikament einsetze, weil diese vielleicht bisher nicht erkannte Erkrankung dann durchbrechen würde, weil das Immunsystem das vielleicht gerade so ein bisschen unterdrückt. Und wenn wir es dann da ein Bein wegschießen, dann plötzlich die HIV-Erkrankung wirklich durchbricht. Mhm. Das sind so Sachen, wo wir halt ganz klar wissen, dass es ist. Und wenn das der Patient, was ja Gott sei Dank eher die Regel ist, all das nicht hat, so ist es trotzdem noch so, dass, was ich vergessen habe, sind so andere Virusinfektionen. Zytomegalovirus ist zum Beispiel so ein Virus, was wir auch checken müssen.
Was ist das für eins?
Das ist so ein eigentlich wahnsinnig häufig vorkommendes Virus, was jeder von uns meistens in sich trägt, was aber dann tatsächlich, wenn man das Immunsystem unterdrückt, plötzlich krank machen kann. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar zur Gürtelrose, ne? Das ist auch eine Erkrankung, die ja durch das klassische Windpockenvirus hervorgerufen ist. Aber wir werden das Virus, was wir ja meistens irgendwann durchgemacht haben oder auch geimpft haben, wenn wir das hatten, nie wirklich los. Und wenn wir das Immunsystem unterdrücken, dann kann das reaktivieren. Ne? Bei der Windpockenerkrankung ist dann die bekannte Gürtelrose. Und bei der Zytomegalovirus ist es ein Infekt, den wir meistens gar nicht nie gemerkt haben. Und wenn wir dann das Immunsystem unterdrücken, kann das plötzlich eine üble Leberentzündung aussuchen, im schlimmsten Fall sogar eine Entzündung der Augen und auch manchmal interessanterweise des Darms selber. Mhm. Und das sind so Sachen, das muss der Arzt checken. Aber selbst wenn das alles ausgeschlossen ist, muss man sagen, es ist trotzdem eine leicht erhöhte Infektneigung da. Also es gibt Patienten, die sehr eindrücklich berichten, ja, früher hatte ich 4 bis 6 Mal Schnupfen im Jahr und jetzt ist es halt 10 Mal oder mich haut jeder Infekt dann aus der Kurve. Also insofern darf man nicht wirklich sagen, dass das nebenwirkungsfreie Medikamente sind. Das sind definitiv nicht. Nur, gerade für die Patienten, wenn man Nutzen und Nebenwirkungen gegeneinander wägt, ist das immer positiv, muss man sagen.
Weil die Erkrankung als solche ja auch Nebenwirkungen hat. Da gibt es ja auch Folgeerkrankungen, Richtig. Die damit einhergehen können. Welche sind das?
Ja, also das ist jetzt vielerlei, ne? Also Sie können sich ja vorstellen, dass zum Beispiel halt eine chronische, dauerhafte Infektion, wo sie ständig mit Durchfall und Blutung einhergeht, führt irgendwann dazu, dass sie ihre ganzen Nährstoffe nicht richtig aufnehmen, dann schwere Mangelerscheinungen kriegen, die wiederum dann ihre eigenen Folgen haben, schwere Blutarmut und so weiter und so fort. Aber das sind auch, man muss zum Beispiel der Colitis, die den Dickdarm befällt, haben die Patienten eindeutig erhöhtes Krebsrisiko. ne, für den Dickdarm. Mhm. Was ich vorhin schon gesagt hatte, es gibt halt bei Morbus Crohn ein Dünndarmbefall, dass es dann Engstellung hervorruft, dann kann man einen Darmverschluss kriegen. Und ja, bei schweren Entzündungen kann der Darm auch manchmal platzen, ne? Das mit einem Risiko einer Bauchfellentzündung.
Das heißt, es kann tatsächlich diese Erkrankung auch potenziell lebensbedrohlich werden.
Richtig, also man kann daran auch sterben, wenn es komplett spät erkannt wird oder einen absolut dramatischen Verlauf nimmt.
Mhm. Also schon wichtig, dass man da gezielt und regelmäßig dann auch, wenn man das einmal diagnostiziert hat, in der ärztlichen Behandlung bleibt.
Ja, das ist halt, was soll ich sagen, ich behandle eine Vielzahl von Patienten und das ist wirklich immer wieder beeindruckend, wie auch der klinische Verlauf extrem unterschiedlich ist. Ne? Gerade wenn man viel Patienten behandelt, hat man auch Patienten dabei, bei denen hilft nichts. Ne? Also das ist dann doch dabei, dass man dann letztendlich gerade bei der Colitis ulcerosa, und das wird halt vielleicht manchmal sogar so zu selten gemacht, diese Erkrankung betrifft ausschließlich den Dickdarm. Und wenn nichts hilft oder wenn alle Medikamente irgendwie zu starke Nebenwirkungen haben oder man sie überhaupt nicht verträgt oder man dann nur noch geschwächt durch die Gegend läuft, dann kann man auch einfach operieren. Ne? Dickdarm raus, klingt jetzt ganz hart, aber dann ist man profan gesagt geheilt, weil die Erkrankung, wenn es wirklich die Colitis ulcerosa ist, dann weg. Und die kommt dann auch nicht wieder.
Diesen Abschnitt ja nur beschränkt war dann auch.
Nein, also das ist tatsächlich leider so, wenn bei der Colitis ulcerosa, wenn man sich zu einer Operation durchringt, dann muss auch der ganze Dickdarm raus. Dann macht es keinen Sinn, jetzt nur den betroffenen Abschnitt zu entfernen, weil man ganz genau weiß, dann ist der Restdickdarm irgendwann wieder dran. Aber es kommt dann nicht auf den Dünndarm. Also das ist zum Beispiel eine Option, die man dann hat. Mhm. Und wir haben einige Patienten hier in Wolfsburg, die von unserem geschätzten Chirurgen hervorragend operiert sind und die dann manchmal sogar sagen, Mensch, also habe mich jetzt irgendwie so dran gewöhnt, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Ne, das ist ja immer so, das steht einem so bevor. Hm. Also das gibt's auch.
Hm. Was hat das für, ohne dass wir das jetzt vielleicht zu weit ausführen wollen, weil es ja auch nicht jetzt vielleicht ganz so viele betrifft, aber was hat das für diese Patienten für Folgen?
Ja, das Interessante ist, dass die Funktion des Dickdarms ja im Wesentlichen im Eindicken des Stuhlgangs besteht. Das heißt, Sie haben jetzt nicht das Problem, im Gegensatz, wenn Sie ganz viel Dünndarm entfernen, dass Sie irgendeinen Mangel bekommen. Sie können also Ihre Nahrung ganz normal zu sich nehmen, aber Sie haben halt keinen Dickdarm mehr. Das heißt, die Eindickungsfunktion fehlt. Und übergangsweise kriegt man dann einen künstlichen Darmausgang. Aber dann kann man dann halt aus einem kleinen Stück Dünndarm einen kleinen Dickdarm basteln oder eigentlich eher einen kleinen künstlichen Enddarm basteln, einen sogenannten Pouch. Der wird dann ins kleine Becken eingenäht und dann wieder angeschlossen. Das heißt, es gibt gerade bei jungen Patienten immer wieder faszinierende Verläufe, dass sich dann der Dünndarm da auch dran gewöhnt und man am Schluss dann eigentlich, bis auf dass man eine Narbe am Bauch hat, nur 4 bis 6 Mal auf Toilette gehen muss, weil halt die Dickdarmfunktion fehlt. Aber man ist kontinent, man hat keinen künstlichen Darmausgang. Und so von meiner Erfahrung her ist es, je jünger der Patient ist, wenn er sich so operieren lässt, umso besser funktioniert das, weil der Darm sich noch dran gewöhnt und der Schließmuskel halt noch sehr straff und stark ist. Bei sehr alten Patienten wird es dann manchmal eher schwieriger.
Hm. Ich habe es eingangs gesagt und Sie haben es zwischendurch auch angesprochen, Nebenwirkungen gibt es immer, auch bei Medikamenten. Die Frage ist, Nutzen und wo hilft es, wo nicht. Stichwort Schwangerschaft oder auch Zeugungsfähigkeit. Gibt es dort Auswirkungen durch Medikamente oder vielleicht sogar durch die Krankheit, die dann wo Medikamente helfen können?
Das Schöne daran ist eigentlich das, was so ein bisschen tragisch ist, dass so viele Patienten betroffen sind. Da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, aber es sind in Deutschland ja so gut 600.000 bis 700.000. Und das heißt, wir haben eine sehr gute Datenlage auch für vieles. Und ich glaube gerade das, was Sie geäußert haben, so, oh Gott, ich möchte ein Kind bekommen, jetzt nehme ich ja Medikamente, ist das nicht ein hohes Risiko? Da hat man über die Jahrzehnte viel gelernt. Also, es gibt Medikamente, die absolut verboten sind, sowohl für den Mann als für die Frau, weil sie ein extrem hohes Missbildungsrisiko, um das unschöne Wort mal zu benutzen, haben. Die sind Gott sei Dank eigentlich so gut wie gar nicht mehr, dass man die heute einsetzt. Und es ist eigentlich andersrum, als man jetzt vielleicht als Laie denkt. Wir wissen, das ist so eine, glaube ich, ganz natürliche Schutzfunktion des Körpers. Wenn wir eine chronische Entzündung im Darm haben, dann ist sowohl die Empfängnisfähigkeit als auch die Zeugnisfähigkeit herabgesetzt. Also Patientinnen als auch Patienten, die jetzt unter einer schweren chronisch entzündlichen Darmerkrankung haben, haben zusammen mit ihren Partnern deutlich geringere Chance, überhaupt schwanger zu werden. Mhm. Das heißt, in allen Empfehlungen und Leitlinien steht drin, das Wichtigste für eine Zeugungsfähigkeit ist eine stabile Erkrankung. Und das bedeutet halt in vielen Fällen dann eine medikamentöse Therapie, um überhaupt den Körper so gesund zu machen, dass eine natürliche Schwangerschaft entstehen kann. Und da ist die gute Nachricht, dass wir eine extrem hohe Datenlage für eine Vielzahl von Medikamenten haben, dass diese ursprüngliche Angst, dass diese Medikamente einen Schaden hinzufügen, eigentlich für fast alle Medikamente ausgeschlossen werden kann. Da gibt es auch in Deutschland, muss man sagen, eine hervorragende Webseite, EmbryoTox. Da kann man selber als Patient eintippen und dann wird da sehr detailliert die Datenlage dargestellt. Und es ist halt so, wie es ist. Gerade bei den neueren Medikamenten, keine Pharmafirma wird eine Studie an Schwangeren durchführen, ja. Ist die Datenlage dann etwas geringer. Dann dauert das halt meistens so 5 bis 10 Jahre, bis dann halt doch viele Patienten entweder zufällig oder weil sie geplant sagen, das ist mein Medikament, schwanger geworden sind. Und dann kann man so das sehr schön beobachten, dass dann, weiß ich nicht, vor 3 Jahren drin stand, aufgrund der Datenlage lieber nicht. Und jetzt steht schon drin, aufgrund der Datenlage wahrscheinlich kein erhöhtes Risiko. Und das ist auch sehr differenziert einzusetzen. Es gibt zum Beispiel Medikamente, die wir dann extrem gerne einsetzen, aber zum Beispiel im letzten Drittel der Schwangerschaft absetzen, weil wir wissen, dass dann unter der Geburt ein bisschen des Antikörpers ins kindliche Blut übergehen kann und weil dann halt, ja, man das erstens nicht will und zweitens Kinder dann ja auch noch Impfungen bekommen, wird es dann halt abgesetzt. Bei anderen kann man es einfach durchgeben. Mhm. Also ich glaube, da kann man individuell immer einen guten Weg finden. Mein Appell ist halt immer nur, mit dem Arzt zu sprechen und bloß nicht in Eigenregie sagen, jetzt wollen wir loslegen mit dem Kinderwunsch, jetzt setze ich mal alles ab. Ich glaube, das ist der größte Fehler.
Mhm. Also, so wie es ja, wie Sie es geschildert haben, ist es ja eher doch besser, wenn man dann auf Medikamente zurückgreift, als eine chronisch entzündliche Darmerkrankung unbehandelt zu lassen. Da haben Sie ja gerade geschildert, dass dann die Wahrscheinlichkeit sowieso geringer ist, dass es klappt.
Ja, aber es gibt ja durchaus die Patientin, die jetzt, weiß ich nicht, seit 4 Jahren nie einen Schub gehabt hat und wunderbar läuft und sowieso nur ein ganz mildes Medikament nimmt. Da würde ich im Einzelfall auch sagen, komm, setz ab. Das Risiko, dass jetzt ein Rückfall in den nächsten 2, 3 Jahren kommt, ist extrem gering. Mhm. Weil das ist wiederum auch ganz schön, falls mal irgendwas in der Schwangerschaft passiert, ist zum Beispiel das Standardmedikament Cortison immer einsetzbar. Das ist überhaupt kein Problem. Und viele der anderen, wenn man sie vorher schon eingesetzt hat, dann auch.
Wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs wieder, so schnell geht die Zeit rum. Aber ich habe noch 2 Fragen. Zum einen haben Sie ja auch das Thema erhöhtes Krebsrisiko angesprochen. Ist es generell so, dass man mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung auch regelmäßig Krebsvorsorgen machen sollte? Raten Sie dazu?
Ja, da gibt es ganz klare Empfehlungen in den Leitlinien, die jetzt sehr viel differenzierter sind, als das früher ist. Man muss sagen, dass wir, wenn wir von Darmkrebs reden, immer vom Dickdarm reden. Und dann ist es halt auch so simpel, wenn wir jetzt einen Morbus Crohn haben, der ausschließlich den Dünndarm betrifft, dann haben wir höchstwahrscheinlich kein erhöhtes Dickdarmkrebsrisiko und dann gibt es keine Datenlage dazu. In dem Fall, sage ich mal, entscheide ich dann aus dem Bauch, dass man die normale Krebsvorsorge etwas früher macht, als man sie sonst macht. Für die Patienten, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung des Dickdarms haben, also alle Patienten mit einer Colitis ulcerosa und auch den Patienten, wo eine Beteiligung des Dickdarms bei Morbus Crohn ist, wird man nach 8 Jahren nach Erkrankungsbeginn mit der Krebsvorsorge beginnen. Das heißt, dann die erste Darmspiegelung machen, dort halt mit einer besonderen hochauflösenden Technik sich den Darm sehr gezielt angucken, Proben entnehmen. Und danach ist es abhängig davon, wie gut behandelt ist der Patient. Wenn man da jetzt reinschaut, man sieht, der Darm hat viele Veränderungen, sogenannte Pseudopolypen gebildet, ist noch eine Restentzündung da, dann wird man eine jährliche Darmspiegelung wiederholen. Wenn man reinschaut und sagt, wüsste jetzt gar nicht, dass das eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ist, dann reicht zum Beispiel die Kontrolle 4 Jahre und alles, wo es so dazwischen ist, sagt man 2 bis 3 Jahre. Mhm. Das war früher anders, da haben wir gesagt, wenn es so und so ist, jährlich und wenn es so und so ist, erst nach 15 Jahren. Da hat man, glaube ich, viel dazugelernt, weil die positive Nachricht ist, wenn wir halt eine Erkrankung konsequent behandeln und die Entzündung wegbringen, ist das Erkrankungsrisiko für Dickdarm wahrscheinlich deutlich geringer, als das früher war, wo wir nicht so viele Optionen hatten.
Aber schon in deutlich kürzeren Intervallen als sagen wir bei gesunden Menschen. Genau. Da ist es, glaube ich, ab 50 sagt man ja, bei Männern zumindest, habe ich jetzt gerade hinter mir, soll man zur Darmkrebsvorsorge gehen. Und dann glaube ich, wenn nichts, kein Befund ist, nach 10 Jahren erst wieder, ne? Oder 8 bis 10 Jahre so.
Genau. Und das ist hier dann doch deutlich engmaschiger. Das ist tatsächlich so. Okay. Und wie gesagt, da wir das Erkrankungsalter ja zwischen 15 und 35 haben und 8 Jahre nach Erkrankungsbeginn, kann das sein, dass Sie schon mit Anfang 30 der Krebsvorsorge beginnen müssen.
Ja, aber besser so, als dass irgendwas unentdeckt bleibt. Ne?
Genau.
Abschließende Frage noch. Wir hatten schon leicht drüber gesprochen, über das Thema Ernährung. Betroffene Menschen, bei denen das nun festgestellt wird, da ist ja vielleicht auch so der erste Impuls, Mensch, darf ich jetzt noch alles essen? Was ist, wenn ich in einer Behandlung bin mit Medikamenten? Gibt es da so, ist das auch individuell, wer was verträgt? Oder gibt es Sachen, die man dann gar nicht mehr essen kann, auf die man verzichten muss? Wie ist da so Ihre Erfahrung oder wie sind Ihre Ratschläge?
Also stellen wir uns mal vor, ein Patient hat eine Entzündung des Dünndarms bei Morbus Crohn, die jetzt noch nicht so richtig gut behandelt ist. Dann ist es zum Beispiel ganz klar, dass dieser Patient höchstwahrscheinlich eine Laktoseintoleranz haben wird, also eine Milchzuckerunverträglichkeit, weil es ist relativ simpel, dass das Enzym, was bei uns den Milchzucker spaltet, ist in der obersten Schicht des Dünndarms, wird das hergestellt. Und wenn der Dünndarm entzündet ist und das Enzym nicht mehr da ist, vertragen wir keine Milch. Also das ist so ein Beispiel, wo ich dem Patienten sagen würde, also Milch, das, wobei den Ratschlag wird er von sich aus alleine schon merken. Und zweiter ganz genereller Tipp, ein entzündeter Darm kommt nicht gut mit vielen Sachen, die ihn belasten, zurecht. Also wenn Sie jetzt gerade im Schub sind oder deutliche Beschwerden haben, dann werden Sie das, was sonst gesund ist, ballaststoffreiche Kost, Salat, viel Gemüse, viel nicht verdauliche Stoffe eher tunlichst meiden und eher leichte Kost zu sich nehmen. Das sind so. Und wenn Sie komplett gesund sind, dann gibt es, wie gesagt, keinerlei Daten, dass irgendeine Diät fundamental den Erkrankungsverlauf ändert. Aber ich glaube, man sollte schon genau das sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung, gibt es eine ganz leichte Datenlage, dass sie dann doch eher positiv dazu beiträgt. Und ich finde, da ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, das haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Viele Patienten nehmen ja so, ich sag mal, andere ganzheitliche Methoden wahr. Das ist ja eine chronische Erkrankung und wir haben da früher so drüber geschmunzelt, aber es gibt zum Beispiel so eine ganz schwache Datenlage, dass das zum Beispiel indischer Flohsamen oder kominhaltige Nahrungsstoffe, also aus Kurkuma, so durchaus Effekte zeigen, die gar nicht so von der Hand zu weisen sind. Und ich finde, warum das nicht zusätzlich wahrnehmen. Ne? Also da bin ich jetzt eigentlich eher ein bisschen positiv. Also zwei Dinge, es ist immer komplementär. Man wird durch keine Psychoernährungs- oder sonst irgendwas Therapie auf Medikamente verzichten können. Diese Hoffnung müssen wir ihnen nehmen. Aber was Lebensqualität angeht und manchmal auch die Symptomhäufigkeit, gibt es da schon Daten, zum Beispiel, die ich da eben genannt habe. Oder auch Myrrhe oder Weihrauch, die katholische Kirche ins Spiel bringen, gibt es da durchaus Effekte. Oder selbst Yoga ist zum Beispiel nachgewiesen, dass der Umgang denn da durchaus hilft. Also ich glaube, wenn man ein bisschen offen dafür ist, hat man denn da doch Möglichkeiten. Ob das denn eher der berühmte Placebo-Effekt ist, dass ich beim Körper was Gutes tue und dadurch die Entzündung beeinflusst wird, das ist mir als Therapeut egal. Aber dieser Placebo-Effekt, muss man sagen, ist bei den chronischen Entzündlich-Darm-Erkrankungen extrem ausgeprägt. Der wird immer so negativ dargestellt. Aber in allen Studien, wo die Hälfte der Patienten wirkliches Medikament bekommen und die andere Hälfte kriegt, ich sag mal salopp gesagt, Kochsalz, stellen wir immer wieder fest, dass unter diesem Setting, ne, so ein seriöser Arzt und eine Study Nurse und irgendeine Infusion, die da reinläuft, bei denen, die nur Kochsalz kriegen, in fast ein Viertel der Fälle die Erkrankung nachweislich besser wird. Also der Placebo-Effekt ist extrem ausgeprägt.
Ne? Weil sie vielleicht aber auch auf andere Dinge achten oder ausprobieren, die ihnen gut tun, möglicherweise. Also ich glaube,
ohne jetzt zu esoterisch zu werden, ist da schon auch eine Modulation unseres Immunsystems durch so, wie wir uns fühlen, möglich. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, wo man einfach ja, an die Selbstheilungskräfte des Körpers manchmal schon appellieren soll. Also,
ja, und der Kopf hat ja auch einen Einfluss auf den Körper, so ist es ja nicht.
Also ich würde mal sagen, 100% meiner Patienten sagen, wenn es mir schlecht geht und ich Stress habe, geht es mir schlechter auch von meinem Darm her. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht ganz gut zusammenfassend, was all diese Themen betrifft.
Mhm. Ja. Ist doch ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Bedanke mich sehr und denke, Sie haben da eine Menge Aufklärungsarbeit geleistet rund um das Thema chronisch entzündliche Darmerkrankung. Vielen Dank, Professor Hohmann.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dass Sie wieder hier sein durften, denn wir haben schon den einen oder anderen Podcast gemacht und kann ich auch nur empfehlen, in unserem Gesundheitspodcast finden Sie noch den einen oder anderen mit Professor Hohmann. Schauen Sie gerne mal rein unter wolfsburger-nachrichten.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.